Hallo, meine LieblingszuhörerInnen. Herzlich willkommen zurück. Wir sind zurück aus meiner Geburtstagswoche. Einige von euch haben das ja schon mitbekommen, weil ich ganz teilfreudig war, auch jetzt gerade erst, kurz vor der Aufnahme. Es war mega schön. Maria hat mir eine ganze Geburtstagswoche bereitet. Jeden Tag ein kleines Rätsel oder eine kleine Aufgabe und ein paar Dinge für mich, die so ganz kleine Bereiche in meinem Leben irgendwie ein bisschen schöner oder frischer oder neuer machen. Und das Ganze haben wir dann gerade erst beendet mit einem wunderschönen Urlaub im Harz. Richtig, richtig deutsches Geburtstagswochenende. Schatz, wir fahren in den Harz. Ja, mega schön. Wir haben Wellness gemacht. Es hat zum Glück, genauso wie jetzt, fast das ganze Wochenende gepisst. Das heißt, wir konnten leider gar nicht so viel draußen machen und mussten leider in unserem Wellness-Hotel bleiben. Das war auch schön. Also ich finde, wir hatten da eine gute Mischung aus, lass uns mal dusselig durch die Wälder latschen und durch das Touri-Angebot da draußen kämpfen. Und der Rest war wirklich einfach, ja, hier mal sitzen, da mal schwitzen, hier mal mitten am Tag ein bisschen wegschnubbeln und gefühlt auch den ganzen Tag lachen, weil wir mit der lieben Vivian unterwegs waren. Ihr kennt sie aus Schieß mich tot, Folge 3, Freunde bumsen. Da war sie schon mal mit hier. Ihr könnt euch vorstellen, wie das dann war.
Lustig, lustig.
Wie war es für dich
gewesen?
Ja, mal kurz erzählen, was dein Highlight war.
Wir haben ja gerade eine Phase, die relativ angespannt ist. Ne? Also bei uns im Hintergrund passieren gerade viele, viele Dinge verändern sich, Muster werden aufgedeckt und auch Anteile getriggert und so Geschichten. Das heißt, wir hatten in den letzten Wochen fast jede Woche irgendwie einen großen, großen Konflikt, wo wir immer wieder so vor unserem Muster gestellt wurden. Und für mich war halt besonders schön, und das war auch das, was ich mir vorgenommen hatte, dass das jetzt, ich brauche immer so, ja, so ein rituale Mensch, ne? Und ich brauche irgendwie so Beginne und Neubeginne. Und ich bin auch voll deshalb der Geburtstagsfeiertyp und das ist ein Jahr, eine Kaskade ist abgeschlossen und irgendwie so, das ist für mich so voll wichtig. Und ich habe für mich halt innerlich festgehalten, so dass ich gerne möchte, dass meine Muster mit diesem Jahr auch gehen dürfen. So, dass mein Festgefahrensein irgendwie in meinen Sachen. Und habe mir das eben auch vorgenommen, dass das sozusagen jetzt beginnend mit dieser Geburtstagswoche, was ja irgendwie schon, also es war ritualhaft für mich auch wichtig tatsächlich, klar war es für dich und ich habe das für dich präpariert und präsentiert und so, aber das Ritual war für mich einfach auch wichtig. Dadurch hatten wir auch kleine Verbindungsmomente an jedem Tag, das war für mich wichtig und wir konnten das irgendwie mit so einer Ritualitätsgeschichte irgendwie abschließen. Wir haben zum Wandern auch alle eine Midi-Dose LSD genommen am Samstag und da in der Natur zu sein, ist sowieso immer schon total öffnend. Ich bin ganz krasser so fließendes Wassertyp. Wir haben dann eben auch so ganz reißende Bäche gesehen und da irgendwie minutenlang davor gestanden und das irgendwie aufgesogen und gefühlt konnte ich dann in einer Trigger-Situation, das ist ja das Schöne in Beziehung mit Menschen, konnte ich dann eben auch leicht bisschen gesteuert auch durch diese 40 Mikrogramm LSD, was halt nix ist, ne? Eine Volldosis sind irgendwie 150, aber konnte ich mein Muster brechen, auch in einer Akutsituation. Was ist mein Muster? Ich werde ja erst wütend und bin eigentlich traurig, aber wir kommen selten an die Trauer, weil durch die Wut dann schon Konflikt losbricht. Und jetzt gibt es zwei Wege. Gibt entweder, ich habe einen Menschen vor mir, der das rafft und die Wut hält und sagt, was ist denn dahinter? Das heißt, der das rafft, der davon nicht weggewischt wird oder weggeschlagen wird, weil es ja doll, wenn ich wütend bin. Oder ich habe keinen Menschen vor mir, der von dieser Wut schon so getroffen ist, was der Fall ist mit Tobi, ne? Also der einfach da nicht gut in das doll trifft. So rum, ich will gar nicht bei dir das Defizit aufzählen, sondern dich trifft das doll und nicht du hast irgendwas ja. wenig oder so, sondern dich trifft das einfach doll. Und das war für mich halt natürlich irgendwie ganz besonders. Und davon abgesehen, ja, das Gegackere, das Gekuschele, das Geplayfighte, das Schwitzen in der Sauna, der Sex in der Sauna. Ja, da könnt ihr jetzt sagen, ihr widerlichen, ekelhaften. Na und? Ja, wir sagen dann halt, wissen nicht, welche es war. So.
Ja,
oder
Spaß
welche
beim Rausfinden.
Also, wunderbar. Wunderbar. Und ich habe ja jetzt im letzten Podcast schon irgendwie angeteasert, dass ich wahrscheinlich erst in 2 Wochen fragen brauche, wie das so für dich war. Jetzt mit dem doll und laut und so beschenkt werden, aber gefühlt dauert es doch gar nicht so lang. Also wie war es denn jetzt für dich eigentlich so mit diesem vorher schon jeden Tag irgendwie was Kleines und ja.
Ja, also genau das, was du schon gesagt hast, war für mich genauso schön. Ne? Also ich kann ja mal einfach sagen, also einen Tag gab es zum Beispiel gleich am Anfang, an diesem Montag gab es von dir einfach nur ein Tischtennisset. Weil wenn wir bei uns aus dem Fenster gucken, dann gucken wir direkt in einen Innenhof. Also, was heißt Innenhof? Das ist eine Riesenwiese mit einer Tischtennisplatte. Und ich bin ja immer so ein Typ für mal was draußen machen. Also lass uns mal einfach draußen bewegen und irgendwas Witziges machen, so Ballspielen oder so. Und jetzt wohnen wir schon ein Jahr in dieser Wohnung und wir haben kein Tischtennisset zu Hause mit einer Tischtennisplatte vor der Tür. Naja, sowas, ne? hast du mir, also was heißt mir? Also hast du uns einfach mal so geschenkt. Ja, und solche Kleinigkeiten, das fand ich einfach nett und sowas gab es dann jeden Tag. Und dazu dann eben klein, also immer die kleine Aufgabe, die ich erst erfüllen musste. Das war schon schön. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich immer noch mit beschenkt werden gar nicht gut umgehen kann. Also trotzdem ist es so, dieses, ich bekomme Geschenke. Wenn ich das woanders herkriege, wie jetzt hier zum Beispiel im Studio, hat mir der liebe Michael ein, einfach so wie letztes Jahr auch, ein richtig geiles Dry-Age-Steak geschenkt, was er dann einfach bei mir im Kühlschrank gelassen hat. Da halten wir uns nicht so lange mit auf irgendwie und auch in die andere Richtung nicht. Ne? Wir bedanken uns doll, dann drücken wir uns auch mal. Dann wartet aber. Also da muss ich irgendwie nichts machen. So mit dir ist das ein bisschen mehr aufgeladen, weil ich glaube, also zu wissen, aber auch zu spüren, dass das Schenken für dich so wichtig ist. So. Und im Gegensatz zu Michael ist weder das Beschenktwerden noch das Schenken, also ist zwar schön, fühlt sich schön an, aber hat gar nicht so einen hohen Stellenwert und da liegt irgendwie nicht so viel Druck drauf. Aber vielleicht gibt es auch gar keinen Druck, aber es macht irgendwie welchen in mir. Ja, dementsprechend war das wie ein gutes Training, so die ganze Woche lang, weil es ja nie einfach so das große Geschenk war, so was worüber sich jetzt hier ein halbes Jahr den Kopf zerbrochen wurde, sondern ein Haufen kleine, die irgendwie schön, trotzdem schön durchdacht waren, ne, und aufmerksam vor allem, so wie dieses Tischtennis-Set, aber ja, so ein bisschen verteilter und deswegen fand ich das richtig schön. Und auch, dass wir, ja, dass es so einen angenehmen Fokus an meinem Geburtstag auf mich gab, aber gar nicht so übertrieben. Ich schätze mal, das leite ich auch so ein bisschen unbewusst mit. Dadurch, dass wir jetzt zu dritt unterwegs waren und ich ja überhaupt nicht den riesen Anspruch drauf habe, dass es heute hier nur nach meiner Nase geht, sondern dass ich weiß, dass ich ja also ich möchte einen richtig schönen Tag haben, aber ich möchte den vor allem richtig schön haben, weil er dann natürlich schön ist. Und das ist er für mich, wenn wir einen richtig schönen Urlaub zusammen haben, in dem möglichst viele von unseren akuten Bedürfnissen erfüllt werden und alle einfach gut drauf sind. Und das haben wir geschafft. Also ohne, dass ich mich zurücknehmen musste. Irgendwie, keine Ahnung, so Momente zwischendurch wie ich habe jetzt Lust auf ein Eis, egal ob ihr mitmacht, dann hole ich mir halt ein Eis. aber wollen wir denn noch zu der Station oder zu der Station? Ach, keine Ahnung, ja, entscheidet ihr mal. Das war irgendwie ganz angenehm und flowy alles und das war mega schön.
Wunderbar. Ja, dann Mission accomplished, ne? Sich selber und sich gegenseitig wieder ein bisschen besser kennenzulernen. Und dass da ein gewisser Druck drauf liegt, ich glaube, das verstehe ich auch total. Aber auch hier, du darfst dich auch über Geschenke nicht freuen und du darfst auch sagen, okay, das finde ich leider richtig beschissen. So, weil genau daraus lernt man ja dann, im besten Fall im Nachhinein es halt einfach besser machen zu können. Ne? Also auch hier geht es ja nicht darum, dass dann mein Bedürfnis erfüllt wird, da super irgendwie die Anerkennung draus zu bekommen, sondern es war einfach schön auch zu sehen, dass du mit den Sachen halt auch direkt was anfangen konntest und irgendwie wäre es dann auch gut zu sehen, so damit kann er jetzt nichts anfangen und dann gehen wir es halt umtauschen oder so. Ne? Also auch da die Flexibilität zu haben. Danke fürs Feedback, dass wir da auch nochmal reingehen konnten.
Ey, danke, dass du das alles gemacht hast. Also was für ein mega Aufwand.
Ja, war nicht so groß. Gerne, wirklich gerne. Aber es ist ein Skill, den ich mir gut auch angelernt habe und das waren am Ende jetzt irgendwie ein paar Stündchen, ein bisschen basteln und so und einfach toll. Ne? So, und ich finde halt, für jemanden oder für Menschen, ich habe ja für Vivian auch, das war ein bisschen anstrengend, was halt beide, für beide gleichzeitig eben auch irgendwie noch was zusammen organisieren, das war halt toll. Genau, und das ist ja auch für dich ist gar nicht alles fertig geworden mit den Geschenken und für Vivian auch nicht. Aber dann hat man halt einen Geburtstagsmonat oder so.
Ja. Wir wurden vor Ort auch mal wieder kreuz und quer angeguckt. Weil ich glaube, viele konnten unsere Art schon wieder nicht so richtig gut einordnen. Irgendwie, die hängen so viel zu dritt rum und irgendwie haben die auch alle irgendwann mal miteinander Körperkontakt und man kann gar nicht, also da waren ja ein Haufen so Wanderurlauber halt, von alt bis jung, aber alle hatten gemeinsam, dass es halt ja irgendwie so ein bisschen spießig wirkte. und mit ein paar Leuten haben wir uns natürlich, wo sonst, nackt in der Sauna auch unterhalten.
Ich kann nicht anders. Guck mal, wir sitzen da nackt zusammen drinne. Ich muss fragen, wer bist du, was machst du, gibt's die Kinder, wo sind die gelassen heute? Ist halt leider ein bisschen mit der Charlo unterwegs sein, ist immer, gibt sich neue Freunde machen im Prinzip, ja.
Genau. War auch wieder ganz witzig. Dieses Feedback auch mal wieder zu hören, ne, was so für mich normaler Umgang ist, wenn ich einfach mit Menschen umgehe, die ich mag und das dann von außen irgendwie schon wieder gar nicht so richtig zu lesen ist. In welcher Beziehung steht er denn mit Person A, B, C? Das, was interessiert dich? Er mag Person A, B, C, fertig. Das war irgendwie witzig. Und so meine Inschau zeigt mir auch, dass ich das einfach richtig gut finde. Also, ich frage mich da manchmal irgendwie so, also von Anfang an ja, ist das gesund? Weil aufgewachsen bin ich ja auch mit so sehr festen Labeln und so und so ist man mit so einer Person und wenn ich mit einer Person so und so, dann ist man doch nicht mit so einer Person in der Beziehung dann so und so. Wer sagt mir das denn die ganze Zeit, mit welchem Beziehungsgrad ich denn mit Person A, B, C stehe? Ja, keine Ahnung, Mann. Müssen wir uns jetzt mal kurz zwischendurch drücken, dann machen wir das. Müssen wir kurz mal uns anschreien, dann machen wir das. Keine Ahnung. Das finde ich richtig cool. Und das war irgendwie auch nochmal ganz nett und verrückt gleichzeitig zu spüren, wenn man sich dann kurz nochmal darauf besinnt, wie man denn vorher so gedacht und gelebt hat und vor allem dann noch von außen Rückmeldung bekommt. Oder Blicke einfach nur spürt, so, ne? Also ich habe richtig gemerkt, wie manchmal Leute versucht haben, uns einzuordnen.
Habe ich gar nicht drauf geachtet.
Nee? Ja, doch. Also gleichzeitig war das nur meine Interpretation im Sinne von, das war ja mein Gedanke im Kopf. Und ja, an manchen Stellen, naja, ich bin ja dann sehr blickig für sowas. Kann es aber auch durchaus sein, dass die Leute sehr viel mehr als das in ihrem Kopf erfragt haben, weil scheinbar sind wir auch so jeder für sich schon ganz interessant gewesen.
Ich wollte gerade sagen, also wir sind halt jeder für sich ziemlich attraktiv auch einfach. Dann hatten wir auch immer laut gelacht an unserem Tisch. Also ich glaube, dass auf vielen Ebenen das eh schon so Aufmerksamkeit herruft. Dann kann es aber natürlich trotzdem sein, dass man sich irgendwie fragt, okay, drei junge Leute, wie hängen die zusammen? Ja, klar, keine Ahnung.
Ja, inklusive Tischgespräche, wo wir ja jetzt auch nicht so viel halt kennen, auch wenn wir unmittelbare Tischnachbarn haben, quatschen wir halt das Gleiche, als wenn wir zu Hause alleine sind. Ne? Das ist natürlich auch noch so ein Ding. Und die Bandbreite, die ist ja manchmal, wenn ich das jetzt mal so rekapituliere, die ist ja auch verdammt breit.
Ja,
all das irgendwie witzig. Ja, und deswegen denke ich mir immer, Alter, wir haben noch viele, viele Folgen Zeit hier, noch mehr Poly-Themen zu beleuchten, weil ein bunteres Thema oder ein bunteres Überthema fällt mir gar nicht ein.
Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr spannend für mich, die Unterschiedlichkeit von Poly-Freundschaften auch zu erläutern und hervorzuheben. Weil, also ich für meinen Teil unterscheide ja in romantisch-platonisch und romantisch-sexuell in meinen Beziehungen. Und dann gibt es natürlich auch nur platonisch, ne, wo halt jetzt das romantisch nicht so im Vordergrund steht. Und ich glaube, das machen Normies halt nicht so. Da gibt's halt, du liebst halt deinen Partner. Ich weiß noch, ganz am Anfang meiner Polyreise war ich auf dem Geburtstag. Und mein bester Freund damals war verheiratet. Und ich hatte halt gesoffen damals noch und habe so ihren Freundinnen erzählt, wie sehr ich ihn doch liebe als meinen besten Freund. Mhm. Alter, hat das Backlash gegeben. Das gab richtig Stress im Nachhinein, weil die Freundinnen von ihr daraus gemacht haben, ich sei in ihn verliebt. Mhm. So, also ja, auf eine Art ja, aber halt platonisch. So, wie man, ja, ne? Und das war mein erstes Encounter mit, oh, das ist wohl sehr anders, wie ich da gerade bin. Das ist wohl nicht, also das muss ich wohl übersetzen. Das ist wohl nicht normal für alle, sich irgendwo hinzustellen und über deinen monogam verheirateten besten Freund zu sagen, dass du den liebst. Check.
Ja, genau das meinte ich am Anfang gerade. Also, dass man da so sehr in irgendwelchen sozial angepassten Strukturen existiert und schon fast denken muss, wenn man anfängt, das nach draußen zu tragen, also um sich verständlich zu machen einfach.
Ja, total. Und genau deswegen haben wir heute auch ein Poly-Thema dabei, auch ein Beziehungsthema, allerdings ein über mehrere Metaebenen, worüber wir in Poly ja auch gerne sprechen. Ne? Also wir machen ja immer mehrere Metaebenen auf. Es ist ja auch, man muss ja alles auch immer schön kompliziert machen, die Scheiße. Ne? Und heute geht es um das Thema Elternschaft. Wer mich gut, sehr intensiv verfolgt auf Instagram, kennt das schon von mir. Wer mich privat kennt, kennt das auf jeden Fall. Ich habe ja eine sehr klare Meinung zum Thema Elternschaft, getrennte Elternschaft vor allem und neue Partnerin, neuer Partner. Ne? Bevor ich mit Tobi zusammenkam, hatte ich gar nicht so ein Konzept unbedingt von, ja, da hat jemand schon ein Kind. Und ich habe aber Freundinnen, die ganz klar sagen, auf gar keinen Fall ein Mensch mit Kind oder Kindern. Und das habe ich ganz oft gar nicht verstanden, habe das nicht herleiten können, wo das herkommt und kann das heute aus einigen Perspektiven ein bisschen besser herleiten. Bin aber ja bekannt für meine sehr starken Meinungen. Ich habe jetzt überlegt, wie ich das jetzt gut frame, aber in meiner Welt suchst du dir einen Partner, eine Partnerin mit Kind, dann musst du, in meiner Welt musst du, in meiner Welt, ne, so, erwarten, dass dieser Partner poly ist. Ich würde ungerne, und ich habe damit auch wirklich Themen, dass das bei uns auch nicht der Fall ist, jemanden daten, der nicht noch ein wenig Restliebe für seine Ex-Person übrig hat. Ein wenig Restrespekt, ein wenig Rest, ja, ne? Einfach um dieses Kind, diese Kinder möglichst Nervensystem gesund zu erziehen. Jetzt will ich hier gleich den Rahmen nochmal aufmachen, weil ich gerade schon gesagt habe, bei uns ist das nicht so. Denn es gibt natürlich Gründe, die das unmöglich machen. Na, also es ist eben ja nicht eine unbedingt immer eine Sache, die man sich aussuchen kann. Das wird Tobi jetzt auf jeden Fall bestätigen und vielleicht ja auch ein bisschen erzählen, wie und was da für ihn irgendwie reinspielt, soweit er das möchte, auch an Transparenz und so. Mhm.
Ja.
Fände ich auf jeden Fall interessant aus deiner Perspektive. Sondern natürlich gibt es, weil ich höre sie jetzt schon, die halt irgendwie sagen, Maria, mein Ex-Partner, Person hat mich, war gewalttätig und so. Wie soll ich denn da, ja, alles gut, ne? Ich rede jetzt hier natürlich von irgendwie Ex-Partnerschaften, wo es möglich ist, ne? Ein möglichstes, meinetwegen Mindestmaß an Respekt, Mindestmaß an Positivität, positiver Kommunikation, Mindestmaß irgendwie an Liebe, gelebter Liebe, auch wenn es eben keine romantische Liebe mehr ist, sondern eben Elternliebe irgendwie so, dieses, wir haben dieses Kind, Liebe über das Kind, wie auch immer, der kleinste gemeinsame Nenner kann ja dieses Kind sein, zum Beispiel, ne? Davon rede ich. Und dann gibt es aber links und rechts Dinge, wo ich halt einfach sagen muss, mach einen Arsch zu. Nee, wie sagt man? Kopf zu? Hast du einen Arsch offen? So rum, ne? Hast du einen Arsch offen? Mach einen Kopf zu. So rum sagt man das, ja. Wenn ich zum Beispiel bei Instagram, ist das eher häufiger der Fall, Nachrichten bekomme von Frauen, die dann irgendwie Themen damit haben, dass das Kind Priorität hat im Leben der Partnerperson, wo ich halt sage, und das findest du schlecht? Oder, also, hättest du lieber einen Menschen, der sich nicht um sein Kind kümmert, der die Person sich nicht, okay, spannend, das sagt ja jetzt viel mehr über dich aus irgendwie gerade, ne? Und das finde ich nicht gut, was das aussagt. Naja, gehen wir aber erstmal den Ball wieder zurück zu dir. Was magst du, was kannst du teilen irgendwie von deinem Bezug zu, na, irgendwie Poly sein und Elternschaft und was läuft da für dich, was läuft da nicht, wo siehst du Anteile bei dir, bei anderen, was möchtest du davon überhaupt erzählen und wo sagst du, nee, komm, Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre irgendwie.
Oh, ich habe in diesem Podcast noch Persönlichkeitsrechte?
Jetzt gerade schon.
Ah, okay, gut. Nochmal,
wusste nicht mehr, was ich hier unterschrieben habe. Du hast erstens gar nichts unterschrieben, mein Herzblatt, höchstens mit Sperma auf meinen Vulva-Lippen. Und du kannst natürlich immer bei den Themen, es sollte klar sein, oder? Ja, klar.
Ja.
Bei den Themen, die schwer sind, oder?
Na klar.
Check.
Boah, das war jetzt eine sehr lang ausgehebelte Frage, die deswegen nicht genauer geworden ist. Also es war so ein bisschen wie, erzähl doch einfach mal.
Brauchst du was von mir? Naja, ich habe ja gesagt, ja, bei uns ist nicht so. Also du bist ja, würde ich jetzt mal sagen, Elternschaft ist, da ist jetzt nicht viel Liebe in Richtung der Mutter deines Kindes. Und vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen aus deiner Perspektive, wie ist das für dich? Was würdest du dir vielleicht auch wünschen, was anders sein könnte? Und wo siehst du aber auch ganz klar, das wird sich wahrscheinlich nicht mehr ändern aufgrund von, wenn du teilen möchtest, dem und dem.
Ah ja, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also weil ich, ja, es gibt, also wie ist es bei uns? Es gibt bei uns viel zu wenig Austausch. Es hakt halt hier und da immer mal. Wir haben uns jetzt, ich sag mal, weitestgehend so organisiert, dass das auch gar nicht nötig ist und das finde ich aber gar nicht gut. So. Also wir haben alles durch sehr viel Streit und durch sehr viel, ich würde auch sagen, viel unnötigen Konflikt haben wir alles irgendwann so hingebaut, dass es zu Ruhe und konfliktarmer Beziehung geführt hat, aber deswegen ja nicht zu Harmonie. Also wir sind jetzt in einem Stand im Moment, würde ich sagen, wo Kontakt möglich ist, Kontakt auch überhaupt locker und von Auge zu Auge stattfinden kann. Ja, und wo ich das ausspreche, denke ich mir schon, alter Falter, das ist ja also wirklich absolutes Mindestmaß. Aber wir waren halt auch schon drunter. Und wir waren auch schon sehr drunter. Wir waren halt ziemlich schnell dabei, dass wir möglichst Übergaben auch nicht von Auge zu Auge machen, sondern immer über eine Institution wie Kita und Schule wechseln und so. Ne? Eben auch, um weiterem Konflikt auszuweichen. Weil unaufgearbeitete Sachen halt in neuem Kontakt immer wieder getriggert werden, weil es gar keine aktuelle Ebene so richtig gab. Und ich würde auch in den Raum stellen, ob es die heute gibt. Also Weil aus meiner Sicht nicht. Ich denke, sie weiß überhaupt. Ich denke, sie weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Ich schätze, wir beide bewerten uns auch immer noch aus einer Brille von irgendwann. Und sicher fließen auch alte Wunden immer noch mal neu mit rein, obwohl der Kontakt auf der Ebene, wenn wir jetzt mal das auslassen könnten, vermutlich ganz okay wäre heute. Wenn nicht sogar schön. Ja, dann kommen noch viele, viele Sachen dazu, wie ja, kapazitäre Themen, längst aufgedeckte Neurodiversitäten, für die es ja jetzt erstmal das Wissen gibt, aber noch keinen Umgang. Darüber gibt es zumindest, sage ich mal, aufklärerischen Austausch, aber ohne persönliche Ebene. Also es wird einfach mitgeteilt und die Transparenz gibt es zumindest schon. Das ist auch super. Ja, und es gibt so Anflüge von hier könnte sich was verändern oder hier wird einfach irgendwas ruhiger. So, und im Moment stehen viele Sachen für mich im Raum, wo ich sage, jo, das ist auch nötig, das brauchen wir auch, weil so wie wir Elternschaft nach der Trennung gelebt haben, gab es zu viele Dinge, die nicht okay sind, die für meinen Sohn eben auch nicht okay sind und immer noch nicht sind oder waren. Und wo ich halt auch einfach Angst habe, ja, nicht das, sondern wie viel er damit davonträgt, also wie viel Schaden wird da angerichtet. Einfach dadurch, dass wir als Eltern nicht gut miteinander funktioniert haben oder immer noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und selbst hier muss ich sagen, ich vermute, ihr geht es da ähnlich, aber ich weiß es einfach gar nicht. Ich kenne keine Wünsche von ihr, die so auf persönlicher Ebene stattfinden. Also es ist meistens nur so, dass akute Organisation wird besprochen. Und das war's. Das ist natürlich jetzt nicht besonders viel, aber immerhin passiert das.
An der Stelle könnte ich direkt mal einsteigen, denn ich habe tatsächlich Studien rausgesucht zum Thema immunologische, also körperliche irgendwo und aber auch also psychische und physische Gesundheit, / Trennung bei Kindern. Und also die große These ist, gut getrennte Eltern sind immer poly. Und jetzt ist also die Untermauerung dieser These angelehnt an das, wo du sagst, boah, ich habe einfach Angst, welche Schäden, wie groß werden die Schäden sein, die mein Kind davontragen kann. Und da gibt es halt tatsächlich ein bisschen was. Thema, ich würde jetzt mal sagen, wissenschaftliche Befunde, psychische Entwicklung. Ne? Es gibt Meta-Analysen, die zeigen, dass das Verhalten der Co-Parent-Kooperation versus Konflikt signifikant mit internen und externen Problemen der Kinder korreliert. Interne Probleme sind zum Beispiel depressive Symptome. Externe sind aggressive Verhaltensproblematiken. Ne? Die Effektgrößen sind moderat, aber konsistent. Also es ist jetzt nicht übermäßig, jedes Kind getrennter Eltern hat Depression. Nee, aber in der Gruppe der Kinder der getrennten Eltern. So. Und Co-Parenting beeinflusst die Kinder stärker als die Qualität der ehemaligen romantischen Beziehung. Das heißt, selbst wenn die romantische Beziehung richtiger Abfuck war und die Leute sind hier richtig auf den Pisser gegangen, haben übelst gestritten vor den Kindern und so weiter und so fort, die Qualität des Co-Parenting, also wie respektvoll und reden die Eltern übereinander auch, wie gut können die auch miteinander Zeit verbringen und so, das macht unheimlich viel mit dem Nervensystem der Kinder in Sachen psychischer Entwicklung.
Ja. No?
Dann gab es ein Review zur Parent-Child-Relational Health. Das betont das Unterstützen des Co-Parenting auch bei getrennten oder gleichgeschlechtlichen Eltern, wobei ich mich jetzt frage, inwiefern werden jetzt hier gleichgeschlechtliche Eltern mit getrennten Eltern gleichgesetzt, aber es ist halt immer die Evidenz, ne, was da so untersucht wird, mit positiven sozioemotionalen Ergebnissen verbunden ist. So, das heißt, konfliktreiche Beziehungen sind schädlich. Na? Konfliktreiche Beziehungen im Co-Parenting sind schädlich in Bezug auf die Gesundheit der Kinder. Und dahingegen allerdings unterstützendes Co-Parenting, positive sozioemotionale Ergebnisse. Da gab es dazu noch eine randomisierte Online-Intervention, die reduzierte Co-Parenting-Konflikte untersucht hat und diese verringern die Verhaltensprobleme der Kinder und verbessern die Zusammenarbeit. Na, also es gibt da wirklich verschiedenste Geschichten. Dann geht es noch um Gehirnentwicklung. Laut einem Artikel über Adverse Childhood Experiences, das wird in kurz dann ACE, Arche, wie dieser Saft, den hatten wir auch beim Wandern am Wochenende, lecker. Der gute alte Arche-Saft, können Umweltfaktoren wie Instabilität aufgrund elterlicher Trennung toxischen Stress erzeugen und dadurch die Entwicklung des Gehirns, des Immunsystems und des Stressreaktionssystems negativ beeinflussen. Chronischer Stress beeinträchtigt insbesondere Hirnareale für Emotionsregulation, weswegen auch so viele Kinder dann Autismus- oder ADHS-Symptome zeigen, weil einfach die Emotionsregulation schwieriger ist, ne? Impulsivität steigt. Eine therapeutische oder stützende Beziehung zu beiden Elternteilen kann diese Effekte abpuffern. Klar, wenn die Eltern dann also wenigstens jeder für sich irgendwie sicher agieren und irgendwie, okay, du hast jetzt hier große Gefühle, komm, wir zeigen jetzt mal, wie man hier mit großen Gefühlen umgehen kann. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, und dann, was gab es hier noch? Dann gibt es hier noch eine Untersuchung zu gemeinsamen Ritualen. Eine Studie zu Ritualen nach Scheidung fand, dass nur etwa ein Viertel der Eltern Geburtstage gemeinsam feiert. Gute Ex-Partner-Beziehungen steigerten die Wahrscheinlichkeit gemeinsamer Feiern. Kinder erleben häufig mehrere getrennte Feiern, was sie irritieren kann. Und ja, da haben wir tatsächlich ja auch ein Kind, was sich das ja auch wünscht, irgendwie mehr Zeit mit beiden Eltern gleichzeitig. Also es wird ja sogar verbalisiert. Und da frage ich mich halt immer, hören Menschen ihren Kindern zu und wie sehr kann man das umsetzen, am Ende auch auf Lasten der wiederum psychischen Gesundheit der Eltern unter Umständen, wenn es halt einfach nicht gut läuft mit der Ex-Person. Ne?
Ja.
Was macht das mit dir, diese Sache?
Jetzt muss man ja auch noch dazu sagen, das ist ja super, je nachdem, wie so eine Trennung denn abgelaufen ist. Ne? Wir haben jetzt schon diese Trenn-Dich-Folge gemacht. Wir haben schon die Decoupling und sag schon, hilf mir.
Differenzierung?
Das Runterfahren der Beziehung.
Deeskalation.
Deeskalationsfolge gemacht. Ja, mal ehrlich, wenn du das gehört hast, ne, dann und jetzt nochmal kurz zurückschaust, wie viele von Trennungen, die du so kennst, sind denn so abgelaufen, wie das, was wir so in diesen Folgen genannt haben? Also, dass wir ganz genau gesagt haben, ey, pass auf, die und die Sachen auf der und der Ebene, wie zum Beispiel Zukunftsgestaltung, Wohnräume und, die machen wir mal jetzt genau so. So meistens ist es ja irgendein, und so war es bei mir auch, das Ding hier ist vorbei. Und danach wird dann natürlich organisatorisch irgendwie werden irgendwelche Schritte miteinander gemacht und sich vielleicht sogar noch gegenseitig geholfen, dass zumindest das erstmal vorbei ist. Aber es ist ja es wird nichts Neues erschaffen. Und das war bei uns auch so und das ist ein großer Fehler gewesen. Gleichzeitig entstand diese Trennung aus so viel Schmerz, dass es für mich auch einfach genau das war. Also gefühlstechnisch wollte ich genau das. Dabei wäre sicherlich eine Stimme im Hintergrund gut gewesen, die einem sowas mal erzählt. Oder die einem sogar bei diesen Schritten hilft. Gab's aber nicht. Ne? Und dann stehst du am Ende halt da. Für dich ist irgendwie klar, naja, wir bleiben ja Eltern. Für dich ist auch irgendwie klar, hier wird es weiterhin Kontakt geben, aber es wird gar keine neue Ebene gebaut. Und das ist furchtbar. Also, weil alles, was du hier gerade aufgezählt hast, sowohl Co-Parenting als auch koordinierte Erziehung im Sinne von Absprachen, wie soll es bei dir laufen, wie soll es bei mir laufen, oder eben gemeinsame Rituale wie Feiern oder gemeinsame Geburtstage oder mein Gott, dass du einfach, wenn das Kind bei dir ist und der andere hat Geburtstag, dass da mal verfickt nochmal angerufen wird. Sowas, ne? Ist sowas klar? Gibt es zu sowas irgendeine Absprache? Ja, und wenn nicht, dann wächst das Kind halt irgendwie so dazwischen auf. Hat vielleicht mal irgendwie mitbekommen, dass da einer Geburtstag hat, aber das Kind ist ja noch vielleicht noch gar nicht so weit, dass es, also dass es begreift, was eine Woche ist oder sich ein Datum merken kann. Es hat ja noch keinen Kalender, außer ein Hausaufgabenheft. So. Also überhaupt nicht die Verantwortung von den Kindern, ne, sondern das haben die Eltern auf dem Schirm. Und wenn nicht, dann gibt es immer weniger Überschneidungspunkte. So, und wenn wir jetzt Co-Parenting gestalten wollen, dann müssen wir so poly sein, dass wir, egal ob wir noch Liebe für die andere Person übrig haben oder nicht, zumindest begreifen, das ist der andere Elternteil. Was für eine große Rolle hat denn dieser andere Elternteil in dem Leben meines Kindes? Das möchte ich gerne untermalen. Darum geht's für mich. Ja. Und das sollte man wiederfinden in der Kommunikation mit dem Kind, aber eben auch in solchen Sachen, dass man einfach weiterhin sagt, ey, pass auf, guck mal, hier ist ein wichtiges Ereignis. Und wenn man jetzt diese Ebene nicht hat, dass man sagt, ey, also kurz mal reingefühlt, ist es für mich möglich, kann ich mir vorstellen, gemeinsame Rituale mit dem anderen, vielleicht sogar Live-Treffen, gemeinsame Spielplatzausflüge oder. Kann ich mir das überhaupt vorstellen? Wenn nicht, dann nicht. Also ganz klar, weil wir wollen ja weiterhin Konflikte möglichst vermeiden. Also zumindest diese unnötigen Konflikte, ne? Dieses einfache, boah, wir kriegen es einfach nicht ohne Riesenkraftaufwand hin, miteinander in einem Raum zu existieren. Dann ist es so, aber dann bleibt der ganze Rest ja trotzdem da. Ja, und ich glaube, je mehr man von diesen kleinen Sachen, also ich glaube, die dauerhafte Frage sollte hier wirklich sein, an welchen Stellen kann ich nochmal Verbindung schaffen? Und zwar in diesem Konstrukt Eltern, Kind, alle zueinander, wie so ein klassisches Polykül. Nur, dass hier eines von den Individuen, die da drin verarbeitet sind, besondere Aufmerksamkeit hat und besonders wenig Ressourcen, nämlich das Kind. Und deswegen ein bisschen mehr Verantwortung füreinander und für eben dieses Kind da ist. Also so würde ich das jetzt mal sehen.
Danke, das war sehr, sehr gut ausgeführt für nämlich genau den Punkt, romantische Liebe ist nicht erforderlich für eine funktionierende Elternbeziehung, aber wichtig ist Respekt, Interesse, Offenheit und Verständnis. So. Und von Liebe, also von romantischer Liebe, Respekt, Interesse, Offenheit und Verständnis zu trennen, also Liebe wegfallen zu lassen und diese vier Faktoren aber bestehen zu lassen, das ist halt, wäre die Aufgabe in Deeskalation. Na, also hier an der Stelle Deeskalation nochmal hören. Na, Trennung irgendwie, ja, aber ja nicht wirklich. Weil Trennung wäre ja wirklich, komm, ist Schluss, wir sehen uns hier wieder, wir hören uns hier wieder, Nervensysteme regulieren sich, toppi. Ja? Elternschaft sorgt dafür, dass wir nicht trennen können. Wir können höchstens deeskalieren. So, weil wir müssen ja unter meiner These, unter der These, die auch hier evidenzbasiert gestützt ist, ist unsere Beziehung inhärent wichtig für die psychische, immunologische, mentale, soziale, emotionale Entwicklung unseres Kindes. So, das heißt, wahrscheinlich wollen das die meisten Eltern. Da trennt sich ja keiner und sagt, ja, scheiß auf das Kind, mach ich ein neues. Das ist ja hoffentlich eher nicht der Faktor. Und jetzt hast du schon gesagt, so dieses Mindestmaß, an was können wir denn noch zusammen sich mal bewusst machen, was fällt denn weg durch die romantische Beziehung? Naja, wir haben wahrscheinlich keine humorvollen Gespräche mehr miteinander, irgendwie so gegenseitige Unterstützung bei Krankheitsfällen, Fragezeichen. Wie agieren wir denn noch? Wie unterscheiden wir jetzt elterliche Liebe von romantischer Liebe? So, ne? Und da wird es viele Dinge geben, die sich noch sehr ähnlich anfühlen. Und da kann es halt einfach sein, dass mindestens einer von beiden halt sagt, okay, das kann ich jetzt aber mindestens mal ein halbes Jahr nicht. Also ich brauche wirklich mal mindestens mal ein halbes Jahr oder vielleicht länger wirklich Abstand von dir. Wirklich möglichst, lass uns alles klären, was so wichtig ist und den Rest so im freien Flug irgendwie machen, bitte, weil gerade wenn sich halt einer trennt und der andere ist noch voller romantischer Liebe und Erwartungen und irgendwie, ne, ist das halt schwierig, so verständlich. Und ich würde halt vorher mal reingehen, was ist denn eigentlich Elternliebe versus romantische Liebe, also neurobiologische Unterschiede, die wir da halt irgendwie auch festmachen können. Und da geht es um verschiedene Geschichten, ne? Also einmal funktionale Unterschiede, verschiedene psychologische Theorien unterscheiden elterliche Liebe als bedingungslose, schützende Liebe, die genetisch verankert ist. So ist mal der Versuch von der Definition. Die beruht auf Intimität und Verpflichtung und toleriert Verhaltensweisen, die man an anderen Beziehungen nicht akzeptieren würde. Ja, das ist also auch was ganz Besonderes. Warum Schutzfunktion für die Familie? So. Romantische Liebe kombiniert hingegen Leidenschaft, Intimität und Commitment. Das wird auch genannt die Sternbergs Dreieckstheorie. Ja, romantische Liebe, Leidenschaft, Intimität, Commitment. Das heißt, nach einer Trennung verschwindet die Passion-Komponente, ne? Intimität, also Vertrauen, Fürsorge und Commitment, Verantwortung, können aber erhalten bleiben. Ja, das ist also erstmal so der funktionale Unterschied, Elternliebe, romantische Liebe. Alle Formen von Liebe nutzen ähnliche Hirnnetzwerke. Ne? Die Unterschiede liegen vor allem in der Intensität. Parental Love produziert die stärkste Belohnungsaktivierung. Romantische Liebe ist nur ein bisschen schwächer, laut Hirnscans und Untersuchungen. Und eine FMRT-Studie aus dem Jahr 24 hat unterschiedliche Formen der Liebe verglichen, also die Liebe zu den Kindern und die Liebe zwischen Partnern und Eltern und so. Und die Parental Love, also Liebe zu den Kindern, zeigt die stärkste Aktivierung des Striatums und des medialen Präfrontalkortex. So, was ist das jetzt? Mhm. Wir wollen hier kein zweites Medizinstudium hier irgendwie an Knöchel hauen, sondern diese Regionen sind Teil des Belohnungs- und Empathienetzwerks. Ja. Die romantische Liebe aktiviert diese Bereiche ebenfalls, allerdings wenig intensiv. So, na, mhm. Es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen Elternliebe und romantischer Liebe. Sowohl in der Auslebung. Sowas können wir uns also merken. Die Passion ist raus. Ne? Die Leidenschaft ist raus. Und das ist ja ganz oft, was in Trennung nochmal richtig hochfährt. Wenn nämlich sich richtig leidenschaftlich angefangen wird zu streiten. Ich erinnere mich an Schreikonzerte vor der Haustür mit Kind an der Hand. Ne? Dreiviertelstunde sich gegenseitig Vorwürfe an den Kopf knallen und so. Und ich glaube, so sieht das halt in nicht wenigen Trennungssituationen aus, dass da am besten das Kind noch nebendran steht. Und das sollte im besten Fall vermieden werden, ne? Wenn es darum geht. Ja, und da habe ich direkt eine Diskussionsfrage an dich. Wie fühlt sich denn elterliche Liebe nach der Trennung an? Also konntest du das für dich unterscheiden oder war das gerade schon die Antwort, wo du meintest, nee, ich wollte einfach weg, ich sollte einfach aufhören? Ich war gar nicht in der Lage dazu, neue Beziehungen zu gestalten, sondern mir war ganz klar, die Beziehung muss weg.
Ja. Ja, also gleichzeitig, ja, also ich sag mal, mein Nervensystem brauchte hier wirklich eigentlich einen Schluss. Also call it Vermeidung, call it Schutz, wie auch immer, das musste vorbei sein. Das war nicht mal eben so, ich schau mal, wie mein Leben sonst noch so sein. Nee, das war also Gefahren. Also für mein Nervensystem war das Gefahr, hier weiterzumachen. Weil wir beide aus Unfähigkeit im Umgang mit allem, was wir sind und Unwissen darüber, haben wir versucht, da irgendwie Beziehung zu führen. Und das war gar nicht möglich. Ich würde selbst heute, wo wir vermutlich sehr viel mehr über uns wissen und sehr viel irgendwie, wer auch immer wie viel mit sich gearbeitet hat, würde ich halt immer noch in Frage stellen, ob das heute besser wäre, aber heute wüssten wir zumindest an vielen Stellen, woran es liegt. Mhm. Und das war damals noch nicht mal so, ne? Und jetzt stell dir vor, wie du versuchst, wirklich mit vielen, vielen Themen eigentlich auf den Schultern und im Nacken Beziehung zu führen, was halt dauerhaft nicht gelingt in einer Lebensphase, da werden mir alle Eltern zustimmen, mit einem Zweijährigen schon 2 Jahre sehr, sehr schwer war und wo es viel darum ging, diesen neuen Modus der Elternschaft mit einem Kleinkind zu finden, gleichzeitig aber mit Mitte 20, was wir ja beide waren, irgendwie auch mal sein Leben zu gestalten und so weiter. Viel zu viel Druck, mit viel zu viel Dingen, die wir da nicht bearbeiten konnten. Ne? Und das führte dazu, dass es uns beiden nicht gut ging. Ja, und bei mir war es, wie gesagt, schon so weit, dass es so fast mit Ankündigung einige Monate vorher zu Dingen, die sich hier unbedingt verändern müssen, weil ich sonst nicht weitermachen kann, schon auf dem Tisch lagen. So. Und dann irgendwann kam dann eben noch das nächste, noch mehr Druck und für mich in einer furchtbaren Situation als Alleinverdiener, der eigentlich voll Bock auf sein Kind hat, dazu aber nicht die Kapazitäten. Und dann eigentlich zu Hause sein war nicht mehr wirklich schön und das musste alles weg. Also das konnte so nicht gut sein, auch in dem Sinne, dass ich, selbst wenn ich dann zu Hause war, weder für meine damalige Partnerin und Mutter meines Kindes irgendwas Gutes hatte, als auch für mein Kind. So. Also mit zwei schon noch, oder vielleicht hat er es nicht so doll gemerkt, ne? Es gab ja nicht so viel Austausch und ich war damals auch schon gerne in der Abendbegleitung dabei und so. Ich habe halt wirklich gecraved nach jeglichem Kontakt. Aber ging halt auch oft nicht. Wegen Abendschichten, wegen lange Arbeiten und. Der Gedanke in mir ist lange gereift und wurde dann eigentlich auch nur noch bestätigt, dass das Ganze hier für mein Leben und damit auch für das meines Kindes einfach besser so ist. Das war es aber auch, ne? Also diese ganzen tollen, das ganze Wissen hat mir gefehlt zu, wie macht man denn in so eine Trennung richtig, als auch die Kapazitäten, das überhaupt richtig machen zu können, selbst wenn ich gewusst hätte, vermutlich.
Ja,
würde ich mir halt auf keinen Fall nochmal so wünschen, egal ob mit Kind oder ohne. Ja, aber ich kann jetzt auch nur zurückblicken und so war es halt. So war es halt. Und kann jetzt eher mit dem arbeiten, was halt heute da ist.
Mhm.
Ja, es ist nur sehr viel schwerer. Hatte ich ja vorhin schon kurz angerissen. Es ist nur sehr viel schwerer, wenn man dann diese ganzen Wunden und diesen ganzen ungeklärten Konflikt immer wieder versucht, auf einer Ebene miteinander zu klären, die nie gehalten wurde oder die nie erneuert wurde. Also es gibt einfach gar keine feste Basis. Und ich glaube, was wir ganz gut gemacht haben, ist zumindest diese Konfliktvermeidung, einfach damit sich jeder mal um seinen Kram kümmern kann und mal auf seine Gesundheit gucken kann. Aber das brachte halt wiederum ganz oft ja auch wieder Unstimmigkeiten mit sich, die dann wieder Kapazität geraubt haben. Also das will ich jetzt gar nicht bewerten. Das war vermutlich nicht schlauer, aber ja, so ist es halt passiert. Und der Gedanke dahinter, den verstehe ich heute immer noch, dass man einfach sagt, ey, pass auf, ich kann mich jetzt hier nicht schon wieder mit dir prügeln. Ja, er raubt mir einfach zu viel Kapazitäten und ich bin hier gerade einfach dabei, mal mit mir aufzuräumen. Ja. Und das hier gebe ich mir einfach, das gebe ich mir jetzt einfach nicht mehr. Ja, dann wird da halt mal einer stehen gelassen. Und so war ich auch ganz viel. Also du hast mich vorhin nach meinen Anteilen gefragt. Ich war irgendwann richtig doll dabei zu sagen, also auch harte Grenzen zu setzen. Da bin ich bis heute eigentlich auch noch ziemlich stolz auf mich, weil da hatte ich noch nicht mal die Definition von einer Grenze wirklich parat. Aber ich habe schon versucht, ganz klar zu sagen, das lasse ich noch mit mir machen, das hier nicht. Und wenn du es trotzdem tust, wird das die Folge sein. Das ist für mich eine Grenze. Ja. Trotzdem gab es viel Überraschung über mein Handeln, obwohl ich das auch mit Ankündigung gemacht habe. Aber ich glaube auch nicht, dass es uns beiden da schon so viel besser ging. Ne? Also ich hatte bis dahin immer noch keine Stunde Therapie gehabt. Habe immer noch in alten Strukturen gehangen, habe immer noch eigentlich nur nach meinen Rollen gelebt. Jetzt war es halt eine weniger oder diese eine hat sich halt als Familienvater sozusagen zum Vater einfach nur noch gewechselt. Und ich hatte dann erstmal eine Woche sozusagen, war ich dann auf einmal kinderlos. Und mit mir, das hat erstmal ein bisschen Beruhigung in mich gebracht, aber gleichzeitig musste ich ja dann auch noch damit umgehen, dass ich eine Woche mein Kind auf einmal nicht mehr bei mir hatte. Und das ist auch doll. Also für jedes Elternteil, was sein Kind liebt, das ist halt auch doll. Das war für sie sicher auch doll, als er dann eine Woche bei mir war. Regelmäßig. Ja, ich weiß nicht genau, wie doll sie das für sich genutzt hat. Also ob es wirklich dann das präsente Thema war für sie in der Woche, dass sie das Kind nicht da hat, weil es hat ja immer zwei Seiten. Ich habe dann relativ schnell angefangen halt zu gucken, was tut mir denn gut in der Woche? was mache ich denn? Nutze ich das jetzt mal als Chance? So scheiße ich das finde, aber ich habe mich ja auch irgendwie dafür entschieden. Was tut mir denn jetzt hier gut? Und das ist eine Frage, die hatte ich mir vorher nicht nur 2 Jahre so alt, wie er war, sondern bestimmt über 3 Jahre schon nicht mehr so richtig gestellt. Was tut mir denn gut? Was muss ich denn machen? Weil, also gerade mit der Schwangerschaft, mit der Geburt und mit den ersten Jahren mit meinem Sohn zu Hause, wir waren weder decoupled, noch hatte irgendjemand genug Fokus auf sich.
Mann, aber ihr wart doch einfach Anfang 20. So, wie zur Hölle, wie gut soll man sich denn kennen mit Anfang 20 und Elternschaft und so? Also wow, ist ja auch einfach toll.
So. Ja, das war einfach toll. Ja, und das hatte halt den positiven Effekt, dass ich dann auf einmal eine ganze Woche wieder auf mich gucken konnte. Dass ich mir irgendwie Strukturen aufbauen konnte, die auf einmal weniger druckig waren. Auch mich mal nur um mich kümmern zu müssen. Unglaublich viel. Alter, habe ich viel Decompression gemacht erstmal. Boah, habe ich erstmal viel zu Hause rumgehangen und nichts gemacht. Also bei gleichem Arbeitsaufwand, den ich ja erstmal immer noch hatte. Aber die Zwischenzeit war auch viel mehr als heute noch. Wirklich einfach dusselig zu Hause rumhängen und Fernsehen oder so. Also irgendwas gucken, den Lieblingsfilm zum 30. Mal gucken, scheißegal. Aber einfach kurz mal durchatmen. Das war so die erste Zeit. Und das wurde, naja, so wie ich halt bin, irgendwann wird sowas ja dann auch doch langweilig. Also auch wenn man es dann, das wird dann wieder so ein bisschen runtergefahren und auf einmal fängt man an, halt wieder Sachen zu machen und seinem Leben mal ein bisschen Struktur zu geben. Und das fand ich dann eigentlich ganz schön, ja. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich langsam so angefangen habe zu denken und das zu übernehmen im Sinne von, ja, es ist jetzt so, eine Woche wird hier Vollgas mit dem Kind gegeben, das muss ich irgendwie organisatorisch unter einen Hut bringen. Mit meiner Arbeit, das habe ich mehr oder weniger ganz gut geschafft, auch mit Hilfe von außen, damals noch mit meiner Familie, aber auch mit einer Babysitterin, die mir 1-2 Tage die Woche geholfen hat. Ja, ich habe viel danach gesteuert, dass ich möglichst viel Überschneidung mit ihm habe. Also mein Ansinnen war nie, dass ich die Arbeit komplett priorisiere, sondern dass es gerade so eine Balance gibt zwischen, ey, das hier ist meine Chance, ich habe mich jetzt nicht getrennt, um die Arbeit, die ich vorher nicht hatte, auf weiterhin nicht zu haben, damit ich gut viel arbeiten kann, sondern mein Ansinnen war schon, das gute Auskommen für zu Hause weiterhin aufrechtzuerhalten, aber eben sehr viel mehr Zeit mit ihm zu haben. Also ich wollte eigentlich, dass er so wenig wie möglich von jemand anderem von der Kita abgeholt wird. Ich wollte eigentlich, dass die Abende und die Zu-Bett-Geh-Zeiten möglichst wenig von anderen getragen wird. Da ging es für mich viel drum, eine Balance zu finden. Und ich habe richtig gemerkt, wenn das mal arbeitsmäßig ein bisschen Überhand genommen hat, dass ich von Anfang an schon mit PT-Kunden anders kommuniziere. Was ist möglich, was ist nicht möglich? Welche Zeiten sind definitiv nicht drin? Wann muss hier unbedingt Schluss sein? Und so weiter und so fort. Ja, und diese Selbstbestimmung, die war wichtig. Das war so das Erste, was sich dann wieder geändert hatte.
Und das sind jetzt richtig viele Punkte. Ich finde halt immer, man lernt am besten aus, wo hat es nicht gut geklappt. Na, also für alle die Eltern, die das jetzt hören und irgendwie, wo es nicht gut klappt, hat Tobi gerade irgendwie in ein paar Minuten eine perfekte Anleitung gegeben zu, also das war scheiße, das hätten wir so und so. Da hätten wir irgendwie mehr decoupeln, Deeskalation, Intimität raus, aber wo können wir Verbindung halten? So besser trennen. Und dann aber auch an mir arbeiten. Ja, das habe ich als die 2 großen Punkte gerade mitgenommen von dem, was du so erzählt hast. Trennung hätte besser laufen können. Aber was ich gut gemacht habe auch, war einfach zu mir zurückfinden. Irgendwie früher Therapie wäre irgendwie vielleicht noch eine gute Idee gewesen, meine Muster zu erkennen, die ich ja da auch mit reingetragen habe und die ja auch mit zur Trennung geführt haben und die natürlich auch dafür gesorgt haben, dass jetzt Co-Parenting nach einer Trennung nicht geiler lief, wenn ich mir meine scheiß Muster nicht angucke. So, ne? Und genau darum geht's. Also Co-Parenting ist der entscheidende Faktor. Wir haben gerade schon gehört, was die Meta-Analysen sagen über das Verhalten in kindlicher Anpassung und dass Kinder weniger unter der Trennung leiden, wenn die Eltern kooperieren, also einheitliche Regeln, respektvolle Kommunikation und sowas, Konflikte minimieren. Auch das, ja, also das war gerade super, super wertvoll, kann ich jetzt gar nicht aus der Evidenz jetzt so viel mehr dazu erzählen. Ich möchte nur noch anfügen, Thema Konfliktmanagement. Mediationsprogramme oder Online-Kurse haben nachweislich Konflikte reduziert und damit auch das Wohlbefinden der Kinder verbessert. Auch der Eltern natürlich, ne? Aber es geht ja hier jetzt eben im Schutze von Nervensystem, Immunsystem der Kinder. Das kann eine Idee sein. Lasst euch begleiten, schämt euch da nicht. Wer das Geld nicht hat, kann zu Kinder- und Jugendhilfeträgern gehen. Da gibt es Mediationsprogramme kostenfrei. Man kann aber natürlich auch Familientherapie, Familiencoaching, nehmt das mit. Ja, das ist kein Zeichen dafür, dass ihr schwach seid. Da sitzt auch niemand, der sich denkt, ach, die dummen Idioten kriegen das hier nicht geschissen. Da wertet niemand, na, da wird unterstützt. Und wenn man das annehmen kann und da also auch mindestens zwei Menschen sitzen, die da Bock drauf haben, zu sagen, okay, ich will das hier mit dir hinkriegen, kann das echt hilfreich sein. So, ne? Ja, wir haben jetzt schon gehört, die psychischen und körperlichen Folgen von Konflikt und Stress. Ne? Also elterlicher Streit erhöht Verhaltensauffälligkeiten. Thema, ist es Autismus, ADHS bei euren Kindern? Oder streitet ihr einfach zu viel und das, die Umgebung ist so unsicher? Fragezeichen. Ne? Und auch Immunsystemerkältung. Es gibt tatsächlich eine erhöhte Erkältungsanfälligkeit bei Kindern, deren getrennte Eltern nicht miteinander sprechen. Da gibt es jetzt also Part Nummer 2, Thema physische Gesundheit, Immunsystem. Es gab eine PNAS-Studie mit Erwachsenen und die zeigte, dass Personen, deren getrennte Eltern keinen Kontakt miteinander hatten, bei einem viralen Nasentropfentest mehr als 3-mal so häufig eine Erkältung entwickelten als Personen aus intakten Familien. Ja, Personen, deren getrennte Eltern miteinander sprachen, wiesen kein erhöhtes Risiko auf. Also hier auch die Antwort auf die Frage, warum eure Kinder andauernd krank sind und noch viel mehr krank sind, als vielleicht anderer Leute Kinder. Und dies deutet darauf hin, dass die Qualität der Beziehung nicht die Trennung an sich immunologische Reaktionen beeinflusst. Ja, das heißt, egal ob getrennt oder nicht, kriegt eure Beziehung geschissen, bitte, für Immunsystem der Kinder.
Und hängt an die letzten Folgen.
Ja.
Versucht mal, gesunde Beziehungen zu führen, so rum. Wenn dazu die Trennung gehört, dann macht das.
Ja.
Aber das ist Teil der gesunden Beziehung, ne? Das wäre mal wichtig zu machen. Also wenn wir dann hier halt abbiegen in diese Richtung von Vorwürfen und er lässt mich allein und oh, oder sie ist an allem schuld oder es ist einfach nicht hilfreich. Also weder für Das kann man sich, das sind so Geschichten, die kann man sich erzählen, wenn man ins Single-Leben zurück möchte und eigentlich wirklich den Ex-Partner einfach überall blockiert und den aus seinem Leben ausschließt, damit es einem selbst besser geht. Aber das ist halt auch, ja, wenn wir über getrennte Eltern reden, einfach gar nicht möglich. So, dieses große Ziel muss sein, gesunde Beziehungen zu führen. Auch über Trennung hinaus. Also vorher auch schon, aber es gibt halt Umstände, die das nicht zulassen oder die einfach zu groß sind für das, was wir können. Dann gehört Trennung eben auch dazu, aber das ist ja nicht das Ende sozusagen. Wir denken ja immer Trennung, naja, dann sind wir halt auseinander. Aber wir haben spätestens bei der Deeskalationsfolge ja gelernt, eigentlich besprechen wir nur die Parts, die wir verändern. Und gesunde Beziehung wird laut diesen Studien halt unseren Kindern auch weiterhin helfen. Und wenn wir das mit dem Ex-Partner hinkriegen, dann auch mit allen anderen um uns rum, ne? Weil ich denke mir gerade, wenn du mir das hier so erzählst aus den Studien, das ist ja jetzt auch erstmal nur dieser eine Part, den das Kind erlebt. Jetzt haben ja getrennte Eltern auch irgendwie neue PartnerInnen.
Darum geht's jetzt.
Und achso, kommt gleich, ja? Und was ich gerade sagen wollte, und dann kommt ja dieser Aspekt auch noch oben zu. Also jetzt wird vielleicht sogar zusammen gewohnt und so weiter. Und da ist es ja wieder ein Umfeld, was das Kind mitnimmt. Ja, genau.
Ja, und auch einfach wieder eine Beziehungsstunde. Deswegen sage ich ja Poly. Deswegen sage ich ja, gut getrennte Eltern sind Poly, weil es ja darum geht, dass ja noch weitere dazukommen, die geliebt werden. Ne? Und das hat auch bei uns reingeschissen. Also da sehe ich einfach auch meine Anteile, weil ich ganz klassisch auch in dieses Trap-Hole gefallen bin von die scheiß Ex. Solltest du diesen Podcast hören, so sehe ich heute nicht mehr so. Ja, aber das war einfach in euer System reinzukommen, was so toxisch und kaputt war und ja mit dir ganz nah zu sein und für dich Mitgefühl zu haben und selber auch gar nicht auf die Idee zu kommen, dass sie vielleicht ja auch andere Geschichten hat als nur dein, also als sie nur über dich zu hören sozusagen. Ne?
Ja, ja. Mhm.
Auf die Idee kam ich gar nicht und war auch, ich hatte ja gar nicht die Kappa, Mann. Ich war alle paar Wochen mal 4 Tage bei dir. Das war irgendwie, wir waren gar nicht familiär so verbunden. Irgendwie bin ich ja dann trotzdem auch mit dem Kleinen umgegangen und so. Also es wäre super wichtig gewesen. Auch da ist nicht alles gut gelaufen. Und jetzt gerade würde ich auch sagen, dass ich einen großen Teil trage davon, dass die Beziehungsebene gerade besser läuft. Und dass ich auch einen großen Teil trage, dir gut zuzureden, wenn du dich über Sachen aufregst, die sie macht oder nicht macht oder so. Ne? Und dass ich trage, also wir, die neuen Partnerpersonen, tragen ganz viel Verantwortung und sollten das auch bewusst haben, wie wir unseren Partner prägen. Also ich könnte mich ja jetzt weiter hinstellen und sagen, ja, und mich aufregen und irgendwie scheiße und da voll rein. Oder ich übernehme halt die Position von, aber hast du diese Perspektive mal bedacht? Oder können wir vielleicht hier eine Lösung finden oder sowas? Ne? Und zu dem Thema neue Familienstruktur, also neuer Partner oder Stiefgeschwister und so Geschichten, da gab es eine schwedische Kohortenstudie 2025. Die haben 16.145 Kinder untersucht. Und der Stressfaktor, neue Familienstruktur, ja, im ersten Lebensjahr erhöht das Risiko, später Psoriasis zu entwickeln. Kennst du es? Das ist so eine Hautkrankheit, so eine schuppige Hautkrankheit.
Nee, kenne ich nicht.
Mit einer Odds-Ratio von 4,19. Und in den ersten 8 Lebensjahren lag die unadjustierte Odds-Ratio, jetzt muss man natürlich wieder sagen, was ist das genau, bei 3,40. Und die Autoren vermuten, dass die Stressreaktion eine erhöhte Cortisolkonzentration das Immunsystem beeinflusst und deshalb eben dann solche Geschichten passieren. Das heißt, ja, es geht einfach immer wieder darum, den Stress für die Kinder zu reduzieren. Dann gibt es ja noch eine Studie zum langfristigen Schlaganfallrisiko. Da haben wir eine Erhöhung, also Kinder unter 1, Erhöhung 4,19-fach und 3,4-fach, ne? Zu Kinder ohne Trennung und neues Lebensumfeld. Und Schlaganfallrisiko, wenn die Eltern sich geschieden hatten, 1,61-fach erhöht.
Hoch, krass. Ne? Das ist toll, ja.
Das ist toll. Und diese Archers, also Adverse Childhood Experiences, gehören also zu diesen Arches gehören instabile familiäre Verhältnisse, ja, zum Beispiel elterliche Trennung und zu den traumatischen Ereignissen dazu. Ne? Solche Arches verursachen toxischen Stress, der das Gehirn, das Immunsystem und die Stressreaktionssysteme nachhaltig verändert. Nachhaltig verändert, also geht kaputt. Ne? Ist nicht so, ist mal blöd. Und trotzdem würde ich halt immer dafür plädieren, so wenn man es jetzt rafft und vielleicht noch umstellen kann, dass jetzt eben dann auch irgendwie noch umzustellen, Thema Mediation, Thema irgendwie Therapie für einen selber und so, das wäre halt auch einfach richtig gut, sich da zu kümmern. Ne? Ja.
Das wäre gut, ja.
Was haben wir also für Empfehlungen für Eltern? Respektvolle Kommunikation. Ja, ich weiß, das weiß man eigentlich, aber wenn ihr jetzt merkt, so kriegen wir irgendwie nicht hin, können wir uns Hilfe holen. Ne? Und leider hören ja solche Podcasts halt wer? Ja, der halt schon offen ist für Hilfe. Und wer hört diesen Podcast meistens nicht? Ja, der wahrscheinlich nicht so offen ist und sagt, ja, du musst dich verändern. Und wenn du nur anders wärst, dann wäre hier alles anders und so. Aber das ist halt, also, falls wir die Chance haben, hier jemanden zu hören, also Zuhörerpersonen zu haben, die halt so ist, so, mach einen Kopf zu.
Ja? Respektvolle Kommunikation übrigens auch nicht nur mit dem Ex-Partner, / Elternteil, sondern ich glaube, es wäre sehr wichtig, egal wem gegenüber, diese respektvolle Kommunikation aufrechtzuerhalten. Das schleift deine Gedanken zu deinem Ex-Partner, deiner Ex-Partnerin. Kannst dir, sobald du irgendjemandem, ich weiß, wie befreiend das natürlich sein kann, sich über eine Ex-Partnerin abzufacken und irgendwie, ja, das ist am besten mit dem besten Freund, der auch noch genau weiß, wo er nochmal mit Öl reingießen muss, damit das die ganze Energie auch jetzt mal rauskommt. Ja, okay, aber was machst du da? Du erzählst deinem Gehirn ja auch, was es abspeichern soll. Also vielleicht finden wir irgendwie irgendwas anderes zum Energie rauslassen, was nicht so gefährlich ist wie schlechte Gedanken. die wir selber laut aussprechen und damit zur Realität werden. Ich bin zum Beispiel ich weiß auch, wo ich das vielleicht nicht so toll gemacht habe, aber nur mal so, ich habe das zum Beispiel nach Mediationsgesprächen, wo ich versucht habe, sehr ruhig zu bleiben, damit wir irgendwo mal auch zusammenkommen zu Lösungen. Ich habe mich danach ins Auto gesetzt und geschrien, was das Zeug hielt, um diese Energie von mir wieder abzuschütteln. Aber ne, nichts gedacht, nichts. Also das war wirklich genau das. Ich weiß, da ist Angestautes, das muss raus. Meinetwegen sind da auch Gefühle wie, die einfach nicht nett sind. Also da ist meinetwegen sogar Hass auf irgendein Verhalten oder da ist auch zerstörerische Energie und so weiter. Ja, aber dann muss doch nur das raus. Diese respektvolle Kommunikation, die beginnt sowohl bei dir selbst als auch im Denken. Und dann wirst du auch sehen, dass das, weiß ich nicht, mit anderen, wenn das Kind auch nur im Nebenraum ist. Ich sag euch, die hören alles. Wenn deine Mutter dann zum Kaffee kommt, ne, und ihr denkt, das Kind spielt im Nebenraum und der Mutter kann ich ja jetzt alles erzählen, was ich hier so denke. Die hören alles. Und wenn nicht, dann nehmen sie trotzdem die Energie auf, wenn es um das Thema Ex-Partner bzw. Elternteil geht. Die wissen das, die nehmen das auf. Und wenn ihr da noch was richtig kaputt machen wollt, dann ist das eine gute Gelegenheit.
Ja, auf jeden
Fall. Also lasst die Energie raus, aber passt auf, was ihr denkt. Passt auf, welche Gedanken ihr weiter schleift und schmiedet.
Ja. Und da würde ich mal Selbstfürsorge anschließen, dass Eltern eben auf ihre eigene psychische Gesundheit achten. Ne? Thema Stressbewältigung in dieser Situation, also Sport, Achtsamkeit, aber ne, auch vielleicht eigene Therapie, vielleicht auch einfach eigene Gesprächsräume, die nicht im familiären Kontext und mit Freundschaften sind, damit Freunde auch nicht so geprimed werden, nur negativen Scheiß zu hören und man immer wieder nur über negativen Scheiß redet, sondern diesen großen negativen Scheiß bei jemandem zu lassen, der dafür vielleicht auch ausgebildet ist. So. Also da helfen ja dann eben auch diese Muster und da Systeme zu haben.
Das hatten wir auch schon mal in der Folge trenn dich. Ne? Also mit wem auch immer du über jemanden redest, wenn die beide nicht in Kontakt stehen, dann wird das, was du da erzählst, wird zur Wahrheit des anderen und der wird irgendwann das wiederum befeuern und diese Denkweise wiederum befeuern. Nicht, weil er das möchte, sondern weil er einfach abgespeichert hat, ach, so reden wir scheinbar über diese Person. Und dann kommt ihr immer schwerer da raus. Das heißt, ihr mit negativer Kommunikation über diesen Ex-Partner wird es einfach auch noch schwieriger, weil ihr müsst euch nicht nur aus eurem eigenen Gedankensumpf rauskämpfen, sondern auch noch das Bild der anderen über diese Person aufräumen. Und die machen das eigentlich nur unbewusst. Ne? Also auch hier greifen diese Regeln wieder. Und deswegen passt da einfach auf.
Ich denke, Thema gemeinsame Entscheidungen, ne? Richtige Bereiche wie Bildung, Gesundheit und finanzielle Ausgaben sollten halt gemeinsam besprochen werden. Damit nimmt man auch eine Menge Druck und Konfliktpotenzial raus, dass nicht einer sagt, übrigens, so ist es jetzt. Und der andere sagt, bist du dumm, warum fragst du mich, warum besprechen wir das nicht? Routinen und Rituale, ne? Tobi hat es vorhin schon angesprochen, kann man vielleicht sich wenigstens einmal die Woche zusammen auf dem Spielplatz treffen mit dem Kind oder so? Gibt es irgendwie beständige Wochenpläne? Gibt es ähnliche Regeln in beiden Haushalten? Ne? Kein Zucker, kein Fernsehen oder Zucker ja, Fernsehen ja oder ja, wie auch immer. So Übergabezeiten, vielleicht irgendwie Ferien, ein paar Tage zusammen Urlaub machen können oder Familienfeste zusammen, Geburtstag des Kindes zusammen verbringen. Was können wir noch zusammen? Na, jetzt große Frage, um dieses Thema von Kind braucht gute Elternbeziehungen, konfliktfreie Elternbeziehungen. So. Und externe Unterstützung hatten wir ja zum Schluss gerade noch. Mediation, Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, andere Eltern, die das gut machen. Es gibt ja auch genug Eltern, die noch zusammen sind und beschissen Elternschaft leben. So, also es ist ja einfach.
Das auch, ja.
Na, sich da was zu holen, gegenseitig. Ja, und wo ich halt gerne unbedingt noch rein wollte, und das hat jetzt so ein bisschen was damit zu tun, aber nicht so richtig doll. Ist halt einfach, wenn meine Perspektive ist halt die neue Partnerin, die da halt irgendwie mit reinkommt in dieses Thema. Mhm. Und ich kann da eigentlich nur so mein Wertesystem teilen. Und würde halt sagen, also mein Wertesystem ist halt einfach, ich würde mir wünschen, Tobi hätte noch Liebe mit seiner Ex-Partnerin. Ich würde mir wünschen, da wäre mehr Austausch. Ich würde mir wünschen, da wäre irgendwie noch mehr Entspannung. Ich würde mir wünschen, da würde Klärung stattfinden. Ich würde mir wünschen, da wäre mehr Verletzlichkeit, gerade auch auf Tobis Seite. Da ist aber aktuell, glaube ich, immer noch sehr viel Verletzung, wegen Verletzlichkeit nicht so richtig zugelassen werden kann. Und ich würde mir vor allem auch wünschen, bei anderen Menschen, die mit Menschen in Beziehung kommen, die Kinder mit jemandem haben, dass das Priorität haben darf. Also dass sowohl die Kinder Priorität haben dürfen, als auch die Beziehung zu den Elternteilen, weil das einfach, also spätestens jetzt nach diesem Podcast, muss dir doch mal klar sein, in deinen kleinen Kopf reingeguckt, in dein Gehirn, dass es wirklich wichtig ist für dieses Kind, dass diese Eltern sich geschissen bekommen und du dich mit diesen Eltern geschissen bekommst und dass ihr euch alle irgendwie geschissen bekommt, auf eine positive Art und Weise. Und dass das System Familie, dass du da rein darfst. Ne? Also dass ja. Das ja viel eher die Frage sein sollte, welche Rolle kann ich hier übernehmen? Wie kann ich hier mit reinkommen? Wie kann ich unterstützen? Was will ich auch? Ne? Will ich das auch irgendwie? Das ist ja vielleicht auch, ich mag halt Kinder, ich will halt keine eigenen. Für mich ist halt Jackpot. So, da haben andere Leute Kinder bekommen, eine andere Frau hat ihren Körper dafür geopfert. Opfert gerade irgendwie ihre psychische, mentale Gesundheit. Mutterschaft ist hart. So, dass ich bin nicht stark genug dafür. Ne? Ich will das irgendwie ganz doll nicht. Obwohl ich so an sich natürlich, wie geil wäre das, wenn ich nochmal 3, 4, 5 von meiner Sorte hätte. Beste Leben, ja, großartig. Ich finde die Vorstellung davon ganz zauberhaft. Die Realität von Elternschaft, von Mutterschaft besonders, Hölle, ja, so. Und das auch wertschätzend, so als Haltung, ne, wie toll Menschen das machen und dass die das machen und so, und wie anstrengend und schwer das ist einfach. Vor allem, wenn noch so Themen wie Krankheit, Neurodiversität, ein Partner mit vermeidenden Anteilen, eigene ängstliche Anteile, vielleicht noch andere psychische Diagnosen, I'm talking like Depression, Borderline, Persönlichkeitsstörung, keine Ahnung, was ja alles noch so mit reinkommt bei Menschen, was halt menschelt, ne, wo halt dann so Themen mit dabei sind. Und das vor allem eben die Leute im Kopf zu machen, weil in meiner Welt sind es halt viel Frauen. Ich will das jetzt gar nicht so prime, aber ich habe halt viel Kontakt zu Frauen. Ich habe einen Frauen-Account auf Instagram und so, viele Frauen, die mir schreiben. Und auch in meinem Umfeld viel halt Frauen, die dann halt auf einmal merken, oh, da hat ja ein Kind Priorität. Ja, no shit, Sherlock. Und schaffst du es, deine Bedürfnisse trotzdem zu kommunizieren? Was kannst du überhaupt klar sagen, was dein Bedürfnis ist? Kannst du deine Emotionen dazu, oder also what are we talking here? Musst du selber nochmal, musst du uns selber nochmal motherly oder fatherly gereparented werden? Ja, brauchst du eigentlich nicht einen Partner, sondern selber einen Elternteil, und das triggert und ach, das, da kommt ja so viel hoch. Aber das finde ich da halt auch nochmal ganz spannend und kann sagen, das habe ich auch von Anfang an nicht gut und richtig gemacht und würde aber sagen, das mache ich jetzt auf jeden Fall auf eine Art und Weise, wo ich sage, nee, da bin ich stolz auf mich, das finde ich gut. Ich finde, da würde auch noch mehr gehen, aber ich glaube, auf der Gegenseite wird da nicht, ist da das Vertrauen gerade einfach auch nicht so groß und das Gesamtsystem fragil. Naja.
Ich kenne wenig, also, ne, es gibt wahrscheinlich sehr viele. Ich kenne wenig Guys, die sich mal eben so Frauen mit Kindern suchen.
Nee, gibt's glaube schon.
Ich kenne einen.
Kennst du.
Und zwei, nämlich der neue Partner meiner Ex-Partnerin halt. Der mit meinem Sohn auch ganz zauberhaft umgeht. Ne? Und was mein Sohn so erzählt. Ich glaube ihm das mal. Ich habe die ja auch schon zusammen erlebt und ich glaube, das ist eine total schöne Sache. Und da weiß ich natürlich all diese Hintergründe nicht und so weiter, aber ich finde das schön, wenn Leute sich dafür entscheiden, hier ist ein Kind, da mache ich doch mit und mal wegkommen von diesem.
Das ist aber nicht schön, wenn man auch mitmachen darf. Ja, aber es ist voll schön, wenn man auch mitmachen darf. Einfach total nett, total wertschätzend irgendwie und da auch eine Rolle bekommt und so, wow, einfach, also kann ich sagen, auch holt mich total ab, finde ich total schön. Ich glaube, bei uns war halt auch schwierig, dass ich war die Erste nach eurer Trennung. Und ich bin immer noch da. So, also es ist so, es war doch sehr schnell auch irgendwie sehr ernst bei uns und irgendwie, ich glaube, ich bin einfach auch bedrohlich. Das kriege ich immer wieder gefeedbackt, ohne dass ich es so richtig sein möchte. Und wenn ich mir die emotionalen Kapazitäten nicht nehme, bin ich halt auch schnell mal einfach eine Fotze. Und nicht so, Fotze, Fotzig, sondern so, Fotze. So, scheiße halt. Aber ja, es gibt für alles immer noch Räume und die Möglichkeit, auch dafür gerade zu stehen und mal schauen, wo uns das alles noch so hintreibt. Mir war es wichtig, diese Folge aufzunehmen. Das liegt mir schon lange auf dem Herzen, so gut getrennte Eltern, bitte. Immer eine
tatsächlich,
Art Poly.
Ja.
Ja, Elternschaft ist immer ein Polykül. Da kommt ein neuer Vater rein, da kommt eine neue Mutter rein oder mehrere. Da sind auf einmal irgendwie Onkels und Tanten, Omas und Opas. Das ist ein riesen Polykül, was da aufgeht. Da muss ganz viel moderiert werden von den Eltern drunter halt zu all den anderen. Wie soll mit dem Kind umgegangen werden? Wie wird da, wie, was stellen wir uns hier vor? Ist das Kind, ist auf die und diese Art und Weise, muss so und so geschützt werden und so, bla, 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 bla. Ja, mich interessieren natürlich eure Meinung, ne? Sagt ihr, das sehen wir alle ganz anders oder, ja, ist ja eine schöne Theorie, aber wir haben hier auch total Gewalt und keine Ahnung und irgendwie der andere will ja nicht oder die andere will ja nicht und so. Ja, ich weiß ja immer nicht, ist das immer so oder war das halt damals, wollte er oder sie nicht oder merkt ihr vielleicht auch bei euch selber so, ja, fuck, ich kann halt mit der Neuen nicht von meinem Ex, aber so richtig kenne ich sie eigentlich auch nicht und ich habe immer ganz doll Puls, wenn ich der begegne, einfach mein Körper rebelliert, weil ich, keine Ahnung, ne, also da einfach auch mal reinzugehen und sich ganz offen zu fragen, was ist denn eigentlich los? Welche Anteile trage ich, dass es nicht klappt, wenn es nicht klappt? Und das sind ja die einzigen Anteile, an denen wir arbeiten können. Wir können ja immer nur an unseren eigenen Anteilen arbeiten, ne? Und die anderen Anteile kann man halt ansprechen. Versuchen.
Ja, nutzt das auch gerne mal, um sowohl in unsere Kommentare hier unter dem Podcast als auch vielleicht als Anstoß für die nächste Fragenfolge, die ja noch ein bisschen auf sich warten lässt, einfach in unseren Fragensticker was reinzuschreiben. Oder machen wir mal was ganz Verrücktes, wenn ihr irgendwas dazu teilen wollt, dann schreibt ihr das dieses Mal einfach an mich. Bin gespannt, was da so bei rumkommt. Gerade Elternsachen interessieren mich da wirklich sehr doll. Sowohl unsere beiden Insta-Seiten als auch all das, was wir hier gerade so pushen, findet ihr wie immer in den Shownotes.
Schön. Sehr, sehr schön. War eine tolle Folge. Ich danke dir sehr. Machen wir es short, denn sie ist relativ lang. Bewertet uns gerne überall, wo es Podcasts gibt. Ihr dummen Schweine, habt ihr mindestens was gelernt oder mal gelacht. Und Kritik gerne als Nachricht. Im Internet, das Internet merkt sich alles gerne 5 Sterne. Ne? So. Und ja, schickt's rum. Diskutiert auch gerne in den Kommentarspalten. Unter Spotify könnt ihr Kommentare hinterlassen und schreiben. Tobi hat's alles schon gesagt. Küsschen aufs Nüsschen und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Achtung, Achtung. Es folgt Werbung.